Klabund, der kleine Lorbeer. Wenn der kleine, bescheidene Lorbeer spazieren ging, mit trippelnden, vorsichtigen Schritten, die den Boden um Vergebung baten, dass sie ihn berührten, blieb er alle 10 Sekunden stehen, einem Frauenzimmer nachzustarren. Sie mochte hübsch oder hässlich, groß oder klein sein, wenn sie nur einen breiten Busen hatte. Er schämte sich und wurde rot, wenn er hinsah, aber er musste doch hinsehen. Und starrte noch, wenn das Fräulein längst im Omnibus oder um die Straßenecke verschwunden war. Abends, in seinem möblierten Zimmerchen, das im 4. Stock lag, öffnete er sein Fenster, ließ den blauen, zitternde schauerweckenden Nachthimmel herein und blickte ängstlich und ehrfürchtig zu den Sternen, ob sie ihm Helfer sein könnten in seiner Not. Und er betete zum lieben Gott und zeihte sich schmutziger Sünden und Gedanken. Aber ihm wurde nicht besser. Das Gebet brachte ihm die Lockungen seines Herzens schmerzlich nah ins Gedächtnis, dass er schauderte vor seiner Verderbnis und sich doch nicht von ihr lösen konnte. Er schlug sich und wimmerte und bebte in seiner Entheiligung des Gebetes. Weiße, starkbrüstige Frauen schritten durch seine Träume und rankten und krallten sich an seine sittliche Kraft, dass er sie nicht losreißen konnte. Sie zehrten an ihr. Und wie Lianen schlangen sich ihre flammenden Arme um seine Gedanken, wenn er ihnen entfliehen wollte. Nächtelang lag er wach, mit rotem Gesicht und klopfenden Pulsen. Oder hockte und sah nach dem gelben Fenstervorhang, an den die Gaslaternen von der Straße herauf flackernde Bilder warfen, die wie sichtbar gewordene Seufzer über das gelbe Tuch wehten. Seine Bitten zu Gott wurden von Tag zu Tag unaufrichtiger. Er bereute die Wollust seiner Gedanken ja gar nicht. Er plapperte es sich nur vor, weil er das Verschwommene, Unsichere liebte und die Wahrheit fürchtete. Er hasste seine Gedanken, oh ja, aber er hasste sie nur, weil sie so schwächlich waren und nie zur Tat wurden. Wie beneidete er seine Kollegen im Kontor, wenn sie Weibergeschichten erzählten. Fast jeder hatte ein Verhältnis, das er abends in den Konzertgarten oder zum Tanzsaal führte. Ladenmädchen, Telefonfräulein, Konfektionöse. Sie sprachen einen vollkommen ausgebildeten erotischen Jargon, der sich entsetzlich roh anhörte. Ihre Mädchen nannten sie Bolzen, Spritzen. Mit ihrem Mädchen ausgehen nannten sie sich die Ziege vorbinden. Ein Mädchen verführen hieß umbiegen, und wer das nicht wenigstens einmal fertig gekriegt hatte, galt ihnen als Schlappschwanz. Der arme Lorbeer war darum ihrer mitleidigen Verachtung anheimgefallen. Wie sehr er sich auch mühte, seine wahre Natur zu verbergen, sie fanden bald, wie es mit ihm stand, und höhnten ihn. Der Don Juan des Kontors, ein junger Mann mit Namen Ziegenbein, der künstlerisch gewundene Krawatten trug, deren Enden wie Fahnen über Weste und Rock flatterten, und den linken Fuß etwas nachzog, schlug dem kleinen Lorbeer vorn auf die Hühnerbrust und schnatterte: »Immer ran, mein lieber Lorbeer, immer ran an den Speck! Nur keine Bange nicht! Es gibt immens viel Frauenzimmer! Sehen Sie mich? Nicht retten kann man sich vor Ihnen! Ah, immerhin!« Er spuckte sich in die Hände und bestieg wieder seinen Bock. »Manchmal ist es zum Kotzen. Sehen Sie mich, lieber Lorbeer!« Um gewissermaßen ein Gleichnis zu gebrauchen, einen Vergleich. Wie die Bienenkönigin bin ich, rings um mich rum sind Bienen und ich stecke drin, ganz tief. Daraus kommen heißt schwer. Und er begann langsam an einem kalligraphischen D zu malen, während das ganze Kontor zustimmend verehrungsvoll grinste, der kleine Lorbeer aber, weil er sich durchschaut sah, abwechselnd blass und rot wurde. Heimlich äugte er von nun an, so oft es ging, zu Herrn Ziegenbein hinüber, neugierig, geradezu gefoltert von der Qual der Erwartung, einmal herauszubekommen, weshalb Herr Ziegenbein so nachhaltig auf Frauen wirkte. »Hübsch, war er nicht. Wenn man von seiner Krawatte absah, die er jeden Tag zu wechseln pflegte. Sonntag trug er eine weiße Krawatte, Montag eine blaue, Mittwoch eine grüne, die Farbe der Hoffnung, da es nun wieder auf Sonntag ging, und so weiter. Die Farbe jedes Tages bedeutete ihm ein Symbol. Hübsch war Herr Ziegenbein nicht. Seine Nase wuchs sogar über das braune Stutzbärtchen hinaus bis auf die Lippen. Herr Ziegenbein humpelte sogar. Und trotzdem, durch seine Klugheit? Der kleine Lorbeer zuckte verächtlich mit den Schultern. Klugheit, Bildung, da war er ihnen allen voraus. Wer von ihnen las Gedichte oder versuchte sich manchmal gar selbst in der Poesie oder ging ins Theater? Wenn er einem Mädchen durch Bildung hätte imponieren können. So viel war ihm klar, dass Bildung bei Mädchen nicht verfängt. Ja, er dachte deshalb geringschätzig von den Mädchen, dass sie geistige Anmut nicht zu würdigen verstünden. Aber er ersehnte ihre Leiber doch und brannte nach ihnen. Er guckte heimlich schnell in seinen Taschenspiegel. Schön. So schön wie Herr Ziegenbein war er längst, wenn seine Augen auch in einem Blau schimmerten, das allzu verwässert schien. Woran lag es also, dass er den Mädchen nicht gefiel? Er erinnerte sich, dass er noch gar nicht einmal die Probe aufs Exempel gemacht, dass er die Verachtung der Mädchen immer nur aus der Ferne gefühlt und aus ihren Blicken gelesen hatte. Konnte er sich nicht täuschen? Ein Stein rollte von seinem Herzen. Er wollte es wagen. Er wollte einmal ein Mädchen ansprechen. Des kleinen Lorbeerverehrung des weiblichen Geschlechts war immer auf das Ganze gegangen. Eine einzelne bestimmte hatte er nie geliebt. Wer ihm den Weg kreuzte und sich passabel genug ausnahm, der hatte ihm als Weib gegolten, als Weib schlechthin in diesem Augenblicke, bis der nächste Augenblick vielleicht schon die Ablösung brachte. Am Abend, nach Geschäftsschluss, schlenderte der kleine Lorbeer durch die Straßen und sah Ladnerinnen, Fabrikarbeiterinnen und jenen anderen, die ihm immer als die schönsten erschienen waren, frech schüchtern ins Gesicht. Hin und wieder fing er auch einen Blick, wie die Kinder Heuhüpfer auf der Wiese fangen, hastig zugreifend, aus Angst, er könne ihm sonst entspringen. Er konnte sich aber nicht entscheiden, einem Mädchen nachzulaufen. Es waren so viele. Und wenn er ein paar Schritte hinter einer Blonden herlief, kam jetzt eine Braune, die ihm bei weitem mehr gefiel. Da trippelte eine kleine Schwarze, zwei Freundinnen kichernd am Arm. Sie war eine übermütige Kröte und drehte ihm große, runde Blicke und bog sich schmachtend nach ihm um. Er verstand ihre Zuvorkommenheit aber falsch. Den Atem hielt er an vor verliebter Erschrockenheit. Seine wasserblauen Augen öffneten sich weit und sahen aus wie zierliche blaue Teller aus Delfter Porzellan. Dann atmete er tief auf und besann sich. Er musste ihr nach. Wo war sie aber? Ganz in der Ferne leuchtete ihre rote Bluse wie eine Mohnblume auf graugrüner Wiese. Er lief und lief, stieß Damen ungalant mit dem Ellenbogen zur Seite, trat einem vornehmen Herrn auf die Lackstiefel und hätte am liebsten geschrien, »Haltet den Dieb! Haltet den Dieb!« Denn, sagte er sich, sie hat mein Herz gestohlen, wie es in den Romanen immer heißt, meistens um die 50. Seite herum, wenn die Liebeserklärung nahe ist. Als er sie endlich eingeholt hatte, waren ihre Freundinnen nicht mehr bei ihr. Sie ging, lachend und ihre veilchenfarbene Tasche schlenkernd, in Begleitung eines jungen Mannes, augenscheinlich eines Studenten, der mit eckigen und abrupten Arm- und Handbewegungen überzeugend auf sie einredete. Der arme, kleine Lorbeer blieb mitten auf dem Trottoir stehen und stand mit zusammengekniffenen Augen und gekrampften Lippen unbeweglich, wie unter einer unangenehm kalten Dusche.
»Abendpost! Abendpost!« schrie jemand dicht neben ihm.
Und ein Schulknabe mit dickem, pfiffigem Gesicht pflanzte sich hart vor ihm auf und piepste,
»Sie, Münniken, gehen Sie mal weiter, Sie stören den Verkehr!«
Ein paar Passanten lachten. Der kleine Lorbeer ging weiter. Seine Niederlage schmerzte ihn. Er hatte keine Lust zu ferneren Abenteuern. Erbost betrat er eine Stehbierhalle, trank einige Gläser Bier und begab sich auf den Heimweg. Seine vorher so lebhafte Begierde hatte einem leeren, toten Gefühl Platz gemacht, in dem Zorn, Hoffnung, Resignation und Müdigkeit um den Vorrang stritten. Es wollte keines zum Siege gelangen. Seine Gedanken wallten in ein sumpfiges Chaos, das ihn anekelte. Diese Nacht schloss er das Fenster und sah nicht nach den Sternen. Am nächsten Tag plagten ihn Kopfschmerzen. Er machte einen so blassen, grämlichen Eindruck, dass man im Kontor anzügliche Bemerkungen vom Stapel ließ und der Don Juan, Herr Ziegenbein, eine Behauptung aufstellte, die ihm das Blut vor Scham in den Kopf trieb, weil sie leider der Wahrheit ermangelte. Da wurde es ihm wieder klar, dass er es seiner Ehre schuldig sei, endlich ein Mädchen zu gewinnen. Und am Abend machte er sich wieder auf den Weg, diesmal von tollkühnem Wagemut besessen. Heute traute er nicht jedem verwegenen Mädchenblick, und so kam er überhaupt zu keinem Entschluss und lief schon eine Stunde durch die Straßen, als er am Gitter einer Villa der Vorstadt ein Mädchen sah, dessen stahlblauer Blick wie ein Blitz zischend in seine wasserblauen Augen fuhr. Strohgelbe Haare flochten sich wie ein Erntekranz um ihren Kopf, und unter dem Blau ihrer Augen schimmerte ein leichter, rosa Glanz, wie oben in der schwarzblauen Nordsee in heißen, klaren Sommernächten ein rosa Ton liegt, den das Meer vom Tage, von der Sonne zurückbehielt. Der kleine Lorbeer kreiste wie eine Fledermaus verlegen um sie herum, wurde rot, würgte an einer Anknüpfung. Plötzlich trat er mit einem Ruck auf sie zu.
Gestatten Sie, mein Fräulein, warten Sie auf jemand?«
Sie sagte langsam und langweilig, ohne ihn anzusehen, »auf Sie nicht.« Der kleine Lorbeer stand 5 Minuten neben ihr, mit dem Gefühl einer unrühmlich verlorenen Schlacht. Er wollte sie irgendwie gut machen, aber er fand keine Worte. Er ging in die Stehbierhalle und begab sich auf den Heimweg. 3 Tage dachte er überhaupt nicht an Weiber und arbeitete im Kontor mit einem Eifer, als ob er sich eine Gehaltsaufbesserung verdienen wolle. Am 4. Tag stellten sich seine verliebten Gedanken wieder ein. Und er nahm sie nicht ungnädig auf, brachten sie ihm auch Unruhe genug. Er hielt sie vorerst in Schranken. Sie benahmen sich so gesittet, dass er sogar die Tochter des Portiers, ohne sie zu entkleiden, aus nur kindlichem Wohlgefallen betrachten konnte. Am 23. Juli aber. Er ist der wichtigste Tag im Leben des kleinen Lorbeer und verdient namhaft gemacht zu werden, drohte der kleine Lorbeer den ganzen Tag in Liebessehnsucht zu verschmelzen. Heimlich betete er im Kontor zum lieben Gott, er möge ihm doch seine einzige Bitte erfüllen. Diesen Abend, es war ein warmer Sommerabend, an dem keine Bank unbesetzt ist von Liebespärchen und selbst die Schutzleute paarweise durch den Park patrouillieren, ging er nach Geschäftsschluss noch einmal nach Hause, band sich einen neuen, rot-seidenen Schlips um und spritzte sich Parfum, Königin der Nacht, auf den Rock. Seinen Spazierstock ließ er fröhlich zwischen seinen Fingern tänzeln. Heute wandte sich sein Blick vorzugsweise jenen Frauen zu, die so apart gekleidet sind und einen so exklusiven Eindruck machen, auch eine exklusive Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Man lädt sie zwar gern durch die Hintertür zum Souper, treibt sie aber vom Vorderaufgang nur für Herrschaften mit Peitschen hinweg. Der kleine Lorbeer wusste, dass es eine Liebe für Geld gebe. Er hatte oft genug geschwankt, ob er sie nicht einmal probieren solle. Aber so reizend ihn diese Frauen dünkten, die viel schöner als Ladnerinnen, Mamsells und Stubenmädchen aussahen, er hatte ein Prinzip und das sagte ihm, diese Liebe um Geld sei unmoralisch, ja gemein. Denn jeder könne die Frau besitzen, die er vielleicht gerade begehrte, wenn er nur Geld habe. Heute Wie er sich wieder mit diesem Problem zu schaffen machte, zeigte es ihm überraschend neue Seiten. Wie? Konnten diese Mädchen nicht auch lieben? Würden sie nicht manchen, dem sie mit seltsamen Blicken winkten, vielleicht wirklich lieben, ohne Geld, wenn sie ihn, sein gutes Herz, seinen Charakter näher kennenlernten? Wenn nun er? Der kleine Lorbeer suchte in den Augen der schön geputzten Damen nach Verständnis, nach Liebe. Würde er sie nicht bei einer wenigstens finden? Da streifte ihn eine schlanke Schöne. Ihre Augen waren klein und braun, ihre gut geformten Brüste hoben sich unter der weißen Bluse deutlich ab. Sie trug kein Korsett. Dem kleinen Lorbeer wurde schwindlig. Diese war es. Er lief hinter ihr, dann neben ihr und zog seinen Hut. Sie lachte, als sie den Kleinen sah. Dann bogen sie in eine Nebenstraße ein, dann in ein Haus. Es ging 4 Treppen hoch. 4 Treppen, wie bei mir, dachte der kleine Lorbeer. Sie schloss auf, ließ ihn herein und klinkte die Tür wieder zu. »Leg ab«, sagte sie und machte die Nadeln vom Hut los, den sie sorgfältig auf einen Stuhl legte. »Wie gefällt er dir?« Sie zeigte auf den Hut. Der kleine Lorbeer hatte bisher kein Wort gesagt, sie nur immer wieder verwundert, beklommen und sehr verliebt angesehen. Wenn sie ihn doch lieben möchte. Lieben ohne Geld, denn das ist ja keine Liebe mit Geld. Sag! Und sie rieb ihre Brüste an seinen Oberarm. Du gibst mir etwas? Er erschrak. Er fiel vor ihr nieder. Sein Kopf lag zwischen ihren Knien, er stöhnte und die Worte kamen wie Bröckel und Klötze, die sich vom Felsen seines Leides lösten, unbeholfen, von verhaltenen Tränen durchströmt aus seinem Munde. »Du, lieb mich, hab mich lieb. Warum willst du Geld? Dann ist es keine Liebe, dann ist es Sünde. Mich hat noch niemals eine Frau geliebt. Warum wollen sie Geld? Warum lieben sie mich nicht?« Das Mädchen sah auf ihn herab mit frommen Blicken, wie die Madonna auf einen Büßer, der ihr sein Herz beichtet. Sie zupfte zärtlich an seinen Haaren. »Kind, du bezahlst mich doch nicht. Ich hab dich wirklich lieb. Sieh, du schenkst mir nur etwas. Freiwillig, ganz freiwillig.« Der kleine Lorbeer verstand langsam, dann jubelte er auf. »Das war Liebe!« Im Kontor trug er nun ein selbstgefälliges Wesen zur Schau. Nebenbei ließ er durchblicken, dass er eine Geliebte habe, eine Geliebte. 3-mal wöchentlich besuchte er seine Geliebte, indem er ihr jedes Mal ein kleines Geldgeschenk mitbrachte. Übrigens stand sein Fenster des Nachts wieder auf. Der blaue Nachthimmel kam herein und brachte die Sterne mit, die einst Zeugen seiner Not, nun Zeugen seines Glückes wurden. Nach knapp einem halben Jahr lud der arme kleine Lorbeer zur Hochzeit.